Ich lese den Predigttext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, die Verse 1 bis 13. Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt, und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt, und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Wenn man das so liest, ist das ein relativ einfacher Text, relativ simpel, relativ leicht zu verstehen, denn das, was hier passiert, ist ja eigentlich relativ einfach. Es gibt Menschen, die haben Hunger, es ist nicht genügend Essen da, Jesus tut ein Wunder, alle sind satt und glücklich. Mehr ist es nicht. Da fällt mir auch schwer, jetzt irgendeine theologisch wertvolle Aussage an den Hahn herbeizuziehen, damit wir irgendwie gestärkt hier gehen. Also ich wäre dann jetzt fertig. Fragen? Wobei, wenn man sich das mal genau anguckt, ist es schon sehr merkwürdig, was hier passiert. Weil offensichtlich wird hier ein organisatorisches Defizit von Jesus und seinen Jüngern ausgeglichen, indem Jesus kurz seine Macht spielen lässt und ein Wunder tut. Denn wenn man das von heutigen Gesichtspunkten anguckt, sowas würde heute niemand mehr machen. Also das ist sehr schlecht organisiert. Also erstens ist die Gegend für diesen Open-Air-Gottesdienst sehr schlecht ausgesucht. Heute geht man in Städten, also in große Städten, das war damals ein Dorf, und nimmt genügend zu essen mit oder ist halt eben dort, wenn man nicht genügend zu essen hat, wo man was kaufen kann. Also das macht hier keinen Sinn, was die tun. Das ist sehr schlecht organisiert. Wir haben vor kurzem den Ökumenischen Kirchentag, den hat man in Berlin sicherheitshalber veranstaltet. Mit unserer baptistischen Bundeskonferenz sind wir in Kassel. Wir waren auch schon mal irgendwo in der Lüneburger Heide, da dieses, wie heißt das, Krelingen, dieses geistliche Rüstzentrum. Da war aber auch genügend zu essen dabei. Also wir sind durchaus weiter an der Stelle und organisieren das wirklich besser. Also man könnte jetzt sagen, gut, damals gab es noch keine Infrastruktur und keine Catering-Services und all sowas, was man nutzen könnte. Also die waren schon schlechter aufgestellt, aber tatsächlich macht es hier so ein bisschen merkwürdigen Eindruck, dass hier irgendwie ein Defizit ausgeglichen werden soll, was entsteht, woran Jesus offensichtlich nicht gedacht hat was er jetzt versucht irgendwie zu retten. Denn ihm zieht schon sehr viel Volk hinterher. Und die wollen natürlich was sehen, die wollen was erleben. Sie sehen, dass Kranke geheilt worden sind. Das war damals eine Riesengeschichte, weil Kranke damals immer in dem Ruf standen, dass sie irgendwie gesündigt hätten. Im Judentum bei den Pharisäern war das so, wer krank war, hatte irgendwo gesündigt. Und wenn dann Leute geheilt werden, dann ist das ein unglaubliches Ereignis. Und das tut Jesus. Und deswegen gibt es immer wieder Menschen, die ihm nachfolgen, um das halt zu sehen, um das zu leben. Da, wo Glaube greifbar wird, wo er erlebbar wird, da folgen ihm Menschen in großer Zahl. Und wir reden hier von einer Größenordnung. Der Text spricht von 5000 Männern. Jetzt rechnen wir Frauen und Kinder noch dazu, dann sind wir bei einer Größenordnung von 20.000 bis 30.000 Leute, die ihm hinterherziehen. Das ist schon eine Menge. Gut, sie haben viel Platz da in der Einöde, wo sie sich lagern. Da geht eine Menge hin, aber es ist schon wirklich eine Menge. Und gucken wir uns doch mal an, was an dieser Stelle passiert. Jesus ist dort und das Erste, was er macht, ist, er hinsieht. Es ist kein Gebet, es ist keine Krankenheilung, es ist nichts. Er guckt einfach die Menschen an und sieht, was dort ist. Er sieht die Bedürfnisse der Menschen. Und das Bedürfnis hier ist sehr einfach. Sie haben Hunger. Es ist das Einfachste und Notwendigste von der Welt. Sie haben Hunger. Ich frage mich an der Stelle manchmal, ob wir Christen noch so hinsehen. Wir sind sehr beschäftigt. Einmal natürlich mit unserem Beruf und Job und das, was wir zu tun haben, aber auch in unserem Gemeindeleben sind wir oft sehr beschäftigt. Wir müssen unsere Gemeinde irgendwie am Laufen halten. Es sind so gewisse Veranstaltungen, die abgedeckt werden müssen und gerade auch wenn man nicht so viele ist oder wenig Mitarbeiter hat und so, die müssen schon gucken, wie sie es machen. Und ich frage mich manchmal, ob wir uns noch die Zeit nehmen, die Jesus sich an dieser Stelle nimmt und hingucken. Und es scheint nicht so kompliziert zu sein, hier ist es nur was zu essen. Und ich frage mich, ob wir das machen. Gucken wir hin, was um uns herum passiert. Ich glaube, zurzeit passiert eine Menge um uns herum. Und ich frage mich immer, wie verhalten wir Christen uns da? Aber Jesus guckt hier einfach hin. Ganz einfach. Es ist nichts Kompliziertes. Es ist keine großartige Begabung erstmal dafür notwendig, sondern er guckt hin und sieht das Bedürfnis der Menschen. Hunger. Erstmal sehr gut, aber es geht merkwürdig weiter, denn jetzt kommt Philippus ins Spiel. Und ich frage mich an dieser Stelle, und das habe ich mich in der Vorbereitung, frage ich mich das immer wieder, warum nutzt Jesus nicht die Kompetenz von Philippus? Weil das ist ja schon, der ist ja schon sehr kompetent, also scheint das Organisationsgenie der Jünger zu sein, denn er kann exakt sagen, was jetzt vonnöten ist. Und ich verstehe es an dieser Stelle nicht, warum Jesus ihn überprüfen muss, warum er ihn testen muss. Das verstehe ich nicht. Nun muss man sagen, dass es Prüfung hat ja bei uns immer was Negatives. Also ich kenne das noch aus der Schule und aus dem Studium. So mündliche Prüfungen waren so gar nicht meins, weil man da immer so, weil das immer so offensichtlich ist, wenn man was nicht weiß. Das sieht jeder sofort, wenn man dort geprüft wird und dann ins Stottern gerät. Also Prüfung ist für mich auch was Negatives. Das hat bei uns immer etwas Negatives, dass man immer etwas ableisten muss und etwas erfüllen muss. Nur ist Prüfung bei Jesus etwas völlig anderes. Weil es geht nicht darum, was Philippus leisten muss. Es geht nicht darum, dass Jesus mit ihm, neben ihm steht mit so einer Checkliste, mit so einem Klemmbrett und so einem Stift und dann, ja, Philippus, leider nicht bestanden, hättest du mir immer mehr vertraut, schade, jetzt musst du in der Schlange hinterher, wenn man in den Himmel kommt, ein bisschen weiter hinten stehen und dann gucken wir nochmal oder so. Das ist es nicht. Das, was Jesus hier macht, ist, dass er Philippus zeigen möchte, wie das Vertrauen von Philippus Jesus gegenüber ist. Es geht also hier nicht um Jesus, um etwas, was er von Philippus verlangt oder einfordert, sondern es geht hier um Philippus. Dass Jesus ihm ganz deutlich die Möglichkeit geben möchte, zu überprüfen, wie sein Verhältnis zu Jesus ist. So eine Art Reflexion, so eine Art sich nochmal ausrichten. Das ist mit dieser Prüfung gemeint. Es ist nicht, du musst was leisten, Philippus. Und diese Antwort, die er gibt, ist auch keine exakte Mengenangabe von Brot, das jetzt an dieser Stelle gebraucht wird. 200 Silbergroschen. Zum Vergleich, ein Tagelöhner damals musste dafür den ganzen Tag arbeiten. Und das ist eine unvorstellbar große Summe, die Philippus hier sagt. Und damit sagt er nicht, Jesus, wir brauchen das, jetzt los, jetzt besorgen wir es. Sondern eigentlich sagt Philippus etwas ganz anderes. Er sagt, Jesus, ganz ehrlich, an dieser Stelle, lass es. Die Speisung von diesen ganzen Menschen, das ist eine Nummer zu groß für dich. Okay, ein Kranker kannst du heilen, das ist in Ordnung, das ist überschaubar, das ist verständlich. Oder die Diskussion, die theologischen Diskussionen mit den Pharisäern, die er ja ständig gewinnt, das ist okay, das ist überschaubar, dafür brauchen wir jetzt nicht großartig irgendwelche Wunder, sondern mit denen kann man diskutieren, das ist auch okay. Oder Menschen sagen, dass es ihren Sünden vergeben sind oder so, das ist alles völlig okay. Aber diese Menge, das ist deutlich eine Nummer zu groß, Jesus. Das kannst selbst du nicht schaffen. Das steckt in dieser Antwort von Philippus. Er sagt nicht, du brauchst das, sondern er sagt, lass es, Jesus. Und vielleicht im Hinterkopf, wie kommen wir hier am schnellsten wieder weg? Da ist ein See, wir haben ein Boot. Nicht? Ich finde, das ist gar nicht so weit weg von uns. Ich glaube, dass man als Gemeinde häufig mal überlegt, ja, wir haben einen schlechten Standort oder erst wenn wir wieder einen neuen Pastor hätten oder erst wenn unser Gebäude renoviert ist und so, dass es möglicherweise viele Gründe gibt, warum man sagt, uns geht es nicht so gut, uns kann es nicht so gut gehen, uns ist nicht mehr zu helfen. Und auch persönlich glaube ich, dass man manchmal da sitzt und sich denkt, Jesus, mit mir kannst du nicht wirklich was anfangen. Was kann ich denn schon? Also lassen wir das. Ich setze mich in die Reihe jeden Sonntag und bei meiner fleißigen, stillen Zeit falte ich die Hände und bete, aber dann hört es auch auf. Ich kenne das aus dem Studium. Ich hatte einen Studienkollegen, den habe ich echt bewundert, muss ich wirklich sagen. Da gab es keine Minute am Tag, die nicht verplant wäre. Also der war wirklich komplett durchstrukturiert. Vom ersten Augenaufschlag bis er die Augen wieder geschlossen hat, war der wirklich komplett durchorganisiert, wann er wo gelernt hat. Und so, ich weiß noch, wir waren einmal auf so einem Seminarausflug nach Hamburg und der saß neben mir im Bus und hat Griechisch-Vokabeln gelernt und ich dachte mir so, ja, okay. Also, ne, so war der drauf. Dazu konnte der noch unheimlich gut Klavier spielen und predigen, also waren die Leute wirklich hin und weg. Und ich stand immer daneben und dachte, ja, das, ja, was kannst du eigentlich? Ich kann viel Quatsch erzählen, das kann ich gut, weiß ich nicht, aber Jesus, was willst du eigentlich mit mir? Wo gebrauchst du mich? Und das ist dann natürlich letztendlich auch immer eine Frage des Vertrauens, was wir persönlich Jesus gegenüber haben. Vertrauen wir ihm, dass wir für ihn wertvoll sind? Ich meine, wir sagen das immer. Ja, das sind ja oft zu sagen, oft so Botschaften in Andachten. Hab Vertrauen zu Jesus, du kannst ihm vertrauen, du bist wertvoll. Aber in unser Innersten, in unseren dunklen Ecken, dort, wo wir alleine sind mit uns, glauben wir das wirklich? Gibt es nicht auch Momente, wo wir zweifeln daran, dass wir irgendetwas zustande bringen können? Aber Jesus rechtfertigt dieses Vertrauen. Und das finde ich so spannend an diesem Text. Und von vornherein ist klar, dass Jesus weiß, was er tut. Jesus weiß, was er tut. Wenn er Menschen beruft, wenn er Menschen begegnet, wenn er Menschen in seinen Dienst ruft, dann weiß er, was er tut. Und er ruft uns alle in seinen Dienst. Es gibt keine Ausnahme. Kein, der sagt, nee, da verzichten wir lieber drauf, das wird schwierig oder so. Sondern er ruft. Und er weiß, was er tut. Und das ist doch eigentlich ein unglaublich beruhigendes Gefühl. Bei allem, was uns widerfährt, bei allen Erfahrungen, die wir machen, weiß Jesus, was er tut. Von vornherein. Und wenn ich das Johannesevangelium, wenn ich davon ausgehe, das hat der Jünger Johannes geschrieben, dann war der damals dabei. Und in der Rückschau zu realisieren, Jesus wusste, was er tut an der Stelle. Das ist doch ein unheimlich positiver und gewinnbringender Gedanke. Jesus weiß, was er tut. Nun kommt Andreas, der Bruder von Petrus, ins Spiel. Und er hat eine Sache richtig gemacht. Er ist nicht überlegt, was ist jetzt zu tun, nicht überlegt, wie kommen wir am schnellsten weg, damit es nicht auffällt, sondern er ist losgezogen und hat erstmal geguckt, was haben wir eigentlich? Was ist eigentlich hier? Er hat so eine Art Bestandsaufnahme gemacht. Und bei den Menschen wird das mit Sicherheit gedauert haben. Und er wird sich die Zeit genommen haben, mal zu gucken, wer hat was, wo kriegen wir was, wie viel ist überhaupt da. Und das ist unglaublich wichtig, mal zu gucken, was haben wir eigentlich? Wir Deutschen sind ja also sehr veranlagt, dass wir immer gleich die Mängel sehen. Das kann man jetzt sehr wunderschön beobachten bei dem grandiosen Scheitern unserer Nationalmannschaft. Dass immer sofort geguckt wird, woran hat es gescheitert? Das ist ja so das, was uns Deutschen irgendwie so eigen ist. Aber hier mal den Blick zu weiten und mal zu gucken, was haben wir eigentlich da? Wir wissen immer, was fehlt uns, aber was haben wir eigentlich? Was ist unser Reichtum? Wo sind unsere 5 Gerstenbrote und 2 Fische? Wo sind die? Könnten wir das auf Anhieb beantworten, als Gemeinde oder als persönlich? Wo sind die? Und das hat Andreas gemacht. Er ist rumgegangen. Erstmal zu gucken, was haben wir? Was ist da? Und er hätte an dieser Stelle, der Jünger des Jahrzehnts werden können, wenn nicht sogar der Vorzeigejünger ever. Aber auch das reicht nicht, denn er muss diesen Nachsatz sagen. Aber was ist das für so viele? Er muss diesen kleinen Nachsatz sagen. Er hat zwar geguckt, er hat sich auf den Weg gemacht, aber letzten Endes zweifelt er auch daran, dass man mit diesem kleinen Budget tatsächlich eine Menge bewirken kann. Und nun handelt Jesus. Er hat bis jetzt nur gesehen, er hat bis jetzt Philippus herausgefordert, über sein Vertrauen nachzudenken. Und jetzt handelt Jesus. Und das Erste, was er macht, ist, dass die Leute sich hinsetzen sollen, Platz nehmen, bereit machen zum Essen. Das ist das Erste. Und das Folgende sofort ist, dass er dankbar ist. Und er richtet seinen Dank in einem Gebet direkt an Gott. Ein Tischgebet, ein Gebet, was man damals zum Essen gesagt hat. Er ist einfach dankbar. Für ihn zählt nicht, was fehlt, woran es haken könnte, sondern er ist einfach aus tiefstem Herzen dankbar für das, was da ist. Es ist etwas da, also bin ich dankbar. Und wie gesagt, wir haben unseren Blick sehr häufig auf das, was fehlt, aber sind wir dankbar für das, was da ist? Freuen wir uns an dem? Ist das für uns eine Kategorie? Dankbarkeit, auch wenn es nicht läuft, auch wenn es schwierig ist, wenn wir das Gefühl haben, es geht nicht vorwärts, sind wir trotzdem dankbar für das, was da ist? Das ist sehr schwierig, gerade wenn es nicht läuft. Aber Jesus ist hier aus tiefstem Herzen dankbar. Und neben der Dankbarkeit macht er noch etwas. Er teilt das, was da ist. Das, was er hat, das, was da ist, was an Gaben dort ist, das teilt er. Das behält er nicht für sich. Er teilt das. Und an dieser Stelle wird der Text sehr dünn plötzlich. Wir erfahren sehr detailliert, was Jesus tut, dass er hinsieht. Wir erfahren detailliert, was er mit Philippus redet. Wir erfahren von Andreas, der sich umgeguckt hat, der weiß, was da ist. Und wir erfahren von Jesus, der dankbar ist und der das teilt, aber jetzt auf einmal wenig Information. Wir wissen nicht, was dann passiert. In einem sehr alten Jesus-Film, ich glaube, müsste 60er, 70er, 80er Jahre sein, wurde dieses auch mal dargestellt. Ich habe den nur ein einziges Mal gesehen und da ist es so, Jesus hebt das dann hoch und dann regnet es Brot und Fische. So. Steht aber nicht hier. Wenn es so wäre, hätte sich Johannes die Mühe gemacht, uns das zu überliefern. Aber es ist nicht so. Was passiert, bleibt im Dunkeln. Und ich stelle mir die Situation sehr spannend vor. Jeder der Jünger kriegt so einen Korb in die Hand und weiß, wie viel da drin ist. Und Jesus sagt, nun geht mal. Und ich wäre zumindest so, ich würde reingucken, würde Jesus nochmal angucken, würde nochmal reingucken, würde dann sagen, ja, die schaffe ich und dann wird spannend. So, das, wenn wir überlegen, die haben sich vielleicht in Kreise gesetzt. Irgendwo habe ich mal gelesen, Kreise zu 50 Leuten oder so. Und die gehen dann los und dann sind das vielleicht 12 Kreise, die satt werden. Und da sind wir vielleicht, haben wir noch nicht mal die Hälfte an Menschen satt. Und die gehen los. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sehr verdutzt reingeschaut haben, als die immer weitergehen und es reicht. Und die Leute sagen reihenweise, nö, wir sind satt, ist alles gut. Sie gehen weiter. Und sind hinterher bei Jesus und gucken in ihre Körbe und Jesus sagt, komm, dann sammeln wir das mal, was noch übrig geblieben ist. Und es ist mehr da, als es vorher zu sein schien. Jesus reicht das, was da ist. Er braucht keine großartigen Dinge, um viel zu bewirken. Das, was da ist, reicht vollkommen aus. Und wie er es tut, bleibt völlig im Dunkeln. Das erinnert mich an meinen Zivildienst. Ich weiß nicht, kennt jemand die Familienferienstätte Dorfheil? Das ist im Hochtaunus, so ein christliches Tagungshaus vom Bund. Dort habe ich vor einigen Jahren Zivildienst gemacht, als man noch Zivildienst machen musste. Und wir waren so eine Truppe von Zivis und mit einem habe ich mich immer sehr geistlich unterhalten. Wir haben sehr diskutiert. So, ne? Ich habe an der Industriespülmaschine sortiert und eingeräumt und er hat die Suppenschüsseln abgewaschen und in dem haben wir uns unterhalten. So, und einmal war die Schwester eines Kollegen da und Offensichtlich. Muss das Gespräch, also sie war wohl dabei bei dem Gespräch, so gewesen sein, dass für sie das ein Neustart gewesen ist im Glauben. Ich kann mich weder an das Gespräch erinnern, noch was ich gesagt habe, was mich ein wenig traurig stimmt, weil sonst könnte ich ein Buch schreiben, voraussichtlich mit dem Titel So missionieren Sie richtig, und Kongresse machen oder so, das fände ich auch ganz schön. Aber es ist nicht so gelaufen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich kann bis heute so in Ansätzen vielleicht rekonstruieren, wie die Situation gewesen sein könnte. Ich weiß noch, um wen es sich dreht, wie die ausgesehen hat, aber dann hört es bei mir schon auf. Und ich glaube, dass es ganz häufig so ist, dass wir nicht wissen, was wie passiert. Dass Jesus handelt und tut. Und an Punkten handelt und tut, wo wir nicht damit rechnen. Wo wir genauso dastehen und denken, naja gut, dann machen wir es mal, dann verteilen wir halt mal unsere Gaben und dann gucken wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Viel wird es ja nicht werden. Und dass Dinge passieren und Menschen plötzlich angesprochen werden, wo wir nicht damit rechnen. Was für uns völlig im Dunkeln bleibt. Wo Leute uns rückmelden, ja an der Stelle, das Wort hat mir ganz gut getan oder das war für mich ein Augenöffner, wo ich so denke, da hatte ich überhaupt nicht irgendwas beabsichtigt. Das habe ich so in den Raum reingesagt. Das ist auf der einen Seite natürlich schwierig, weil dadurch können wir Christen ja nichts berechnen, was wir vielleicht manchmal gerne würden. Wenn wir evangelistische Veranstaltungen machen, würden wir ja schon gerne im Vorhinein wissen, wie viele Leute sich denn im Nachhinein vielleicht zur Taufe melden oder zu Gott bekennen. Das würden sie wahrscheinlich gerne wissen. Das würde uns das Vorbereiten leichter machen und wir würden wahrscheinlich würden wir oft auch den Sinn dahinter sehen. Aber auf der anderen Seite finde ich, das macht, bei mir ist es zumindest so, ich finde es sehr spannend, so für Jesus zu arbeiten, weil ich nie weiß, was passiert und weil ich nie weiß, was er nutzt, was ich gerade mache. Vielleicht ist das völliger Blödsinn, was ich gerade mache, aber für ihn ist das genau das. Für ihn sind das diese 5 Brote, die er braucht, um jemanden anzusprechen. Und das finde ich so spannend. Ich finde, in diesem Text geht es nicht um das Wunder. Ich glaube, dass das Wunder ein Nebeneffekt ist. Dass Jesus das Wunder nimmt, um den Jüngern zumindest etwas ganz, ganz deutlich zu machen. Eben, dass man diese Schritte vielleicht mal so geht. Dass man erstmal guckt, was ist überhaupt vonnöten? Wo hakt es gerade? Wo sind die Menschen in unserem Umfeld? Was brauchen die? Wo können wir ihnen begegnen? Was brennt ihnen auf der Seele? Dass wir dann aber gucken, was haben wir denn? Was können wir als Gemeinde, was kann ich persönlich in die Waagschale werfen? Wo sind meine 5 Brote und 2 Fische, die ich weitergeben kann? Und dass man auch wirklich mal dankbar dafür ist. Nicht immer nur guckt, ach, das fehlt uns und es wäre so schön, wenn ich noch die und die Gabe hätte. Sondern dass man einfach mal dankbar ist. Danke, Herr Jesus, dass du mich so geschaffen hast, wie ich bin. Und dass man dann fröhlich loslegt. Lass es uns teilen. Und dass man dann vielleicht sich mal überraschen lässt, was Jesus daraus macht. Und wie wunderbar er wirken kann. Das, was mich immer wieder begeistert. Deswegen möchte ich am Schluss keinen schlauen theologischen Satz stellen. Der ist mir nämlich dazu nicht eingefallen. Sondern ich möchte eigentlich mehr so eine flapsige Bemerkung euch mitgeben, die ganz einfach ist. Ich finde die einfachen Bemerkungen in letzter Zeit immer sehr, sehr gut. Und zwar möchte ich euch einfach nur sagen, viel Spaß beim Ausprobieren. Amen.